Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz.
Der Klimawandel ist eine große Herausforderung für die Landwirtschaft, denn Dürren, heißere Sommer und Extremwetterereignisse bedeuten sinkende Ernteerträge. Eine nachhaltige Agrarproduktion ist demnach eine der zentralen Aufgaben des 21. Jahrhunderts. Einige wesentliche Fragen für eine zukunftsorientierte Landwirtschaftspolitik lauten: Wie können wir unsere Nutzpflanzen und Böden schützen? Wie können Pflanzen widerstandsfähiger sein? Wie könnte die Nahrungsmittelproduktion auch in urbanen Räumen gelingen? Und welche Rolle spielen hierbei Kreislaufprozesse? Dr. Christoph Martin Geilfuß beschäftigt sich in seiner Forschung unter anderem mit diesen Fragen. Er ist Leiter des Instituts für Bodenkunde und Pflanzenernährung und Professor an der Hochschule Geisenheim. In dieser Folge von Hessen schafft Wissen gibt er uns einen Einblick in die Landwirtschaft der Zukunft. Bitteschön. Guten Tag, Herr Professor Dr. Geilfuß. Herzlich willkommen bei Hessen schafft Wissen. Ich freue mich über Ihren Besuch bei uns in der Show. Hallo.
Hallo, Herr Lorenz. Schön, dass ich dabei sein kann.
Ja, finde ich auch. Sie sind Professor für Bodenkunde und Pflanzenernährung und Sie setzen sich in Ihrer Arbeit mit den Auswirkungen unter anderem des Klimawandels auf Böden und Pflanzen auseinander. Und das ist natürlich ein sehr relevantes Thema heutzutage. Deswegen, ich freue mich auf die Auseinandersetzung und auf das Gespräch mit Ihnen. Und dazu zum Einstieg direkt mal die Frage, auch wenn die wahrscheinlich nicht so leicht zu beantworten ist, aber wir unterhalten uns ja dann noch ausführlicher. Wie steht es denn aktuell um unsere Böden und Pflanzen? Wie würden Sie das insgesamt einschätzen?
Man kann schon sagen, dass unsere agrarisch genutzten Böden, mit denen beschäftigen wir uns hier in Geisenheim, wirklich schon in einem besseren Zustand waren. Mhm. Wir sprechen hier von schwer fassbaren Begriffen wie Bodengesundheit. Was ist das? Aber wir haben schon einige Parameter, die uns zeigen, dass die Böden eventuell etwas zu intensiv genutzt sind. Es geht hier um Bodenverdichtung. Die Boden sind manchmal ausgelaugt oder auch sehr, sehr oft überdüngt. Der Humusanteil, mit dem Wort Humus kann wahrscheinlich jeder etwas anfangen, könnte teilweise etwas höher sein. Auf manchen Standorten ist er zu hoch. Das führt auch wieder zu Nachteilen. Wir verstehen erst jetzt, dass wir im Boden viele, viele Milliarden von Mikroorganismen haben, die für uns sehr nützlich sind, aber wir kennen oft deren Nutzen nicht, weil auch deren Identitäten noch völlig unklar sind. Wir wissen aber durch unsere Bewirtschaftung, dass wir teilweise diese Mikroorganismen zum Aussterben bringen, dass die in der Abundanz runtergehen. Und das sind alles Dinge, die wir jetzt erst anfangen zu verstehen.
Sie haben den Begriff der Bodengesundheit angesprochen. Was macht einen gesunden Boden aus?
Ein gesunder Boden aus Sicht der agrarischen Produktion sollte ein gutes Gefüge haben. Das heißt, er sollte nicht zu dicht sein. Er sollte ausreichend Sauerstoff, ausreichend Wasser haben. Wenn man jetzt im gärtnerischen Bereich ein Loch gräbt und man hat Boden auf der Schippe, dann, wie guckt man drauf? Das ist etwas sehr Schweres, Braunes, ein Haufen Dreck. In Wirklichkeit, ein guter Boden sollte vom Gefüge so sein, dass er 25% Luft hat und 25% Wasser hat. Der Rest besteht aus organischem und hauptsächlich mineralischem Bestandteil, aber eben auch den Bodenlebewesen. Und ob der Boden jetzt ausreichend Wasser hat, das hängt sicherlich auch von dem Niederschlag ab. Etwas, was wir nicht gut kontrollieren können, was sich aber im Rahmen des sich ändernden Klimas massiv ändert. Das kennen wir alle.
Welche Auswirkungen hat das auf unsere Böden und indirekt dann auch auf unsere Pflanzen, wenn Wasserknappheit herrscht und damit dann ja schlussendlich auch Bodenwasserknappheit?
Ja, das kennen wir alle aus dem Garten. Wenn es zu trocken wird, stirbt der Rasen irgendwann ab. Wir sind allerdings jetzt schon in einem Szenario, wo jetzt auch schon teilweise Bäume absterben, weil sie zu wenig Wasser haben. Das hat also ganz eklatante Auswirkungen. Die Pflanzen brauchen Wasser nicht nur als Wasser selbst, sondern Wasser hat auch große Funktionen. Es ist quasi Lösungsmittel für Nährstoffe. Die Nährstoffe, also das Essen der Pflanzen, gelangt im Prinzip immer mit dem Wasser über die Wurzeln in die Pflanze. Und wenn wir keinen Wasserstrom in die Pflanze mehr haben, bekommen die Pflanzen auch nicht mehr ausreichend Nährstoffe. Das sind also Sekundärprobleme, die jetzt auf einmal eklatant werden.
Ja, gute Formulierung, gutes Bild, Lösungsmittel für Nährstoffe, beziehungsweise ist ja nicht nur ein Bild, sondern ist die faktische Beschreibung dessen, was es ist, vergisst man ja oft, dass es nicht nur darum geht, dass Pflanzen gewissermaßen, naja, in Ermangelung eines besseren Begriffs, trinken wollen und müssen und eben selber Flüssigkeit benötigen, sondern dass mit dem Wassermangel darüber hinaus eben auch noch ein Nährstoffmangel einhergeht.
Genau, ja, also pflanzliche Zellen bestehen aus Wasser. Wasser ist das Lösungsmittel in den Zellen, genauso auch wie beim Menschen. Und das ist das dritte Problem. Wenn das Wasser fehlt, kollabiert auch dieser Zellverband. Er wird schlaff, das Blatt wird welk. Es kommt auch dann zu Hitzeschäden. Der ganze Stoffwechsel kollabiert. Und das sind die großen Probleme, die die Berufsgruppe der Landwirte, Gartenbauer, Winzer vor sehr, sehr große Herausforderungen stellt, für die wir Problemlösungen brauchen, die aber nicht sehr einfach sind und auch oft nicht schnell zu finden sind.
Und genau mit diesen, naja, mit diesen Herausforderungen, diese Problemlösungen aufzutun, beschäftigen Sie sich ja unter anderem. Also ist, glaube ich, klar geworden bis hierher, dass die Landwirtschaft sich an das wandelnde Klima anpassen muss. Es muss nachjustiert werden und es müssen eben neue Strategien gefunden werden, wie wir zum Beispiel unsere Kulturpflanzen schützen können, neben den Wäldern und all den anderen Bereichen der ökologischen Räume, die wir so haben. Welche Anpassungen sind aus Ihrer Sicht denn generell in der Landwirtschaft erforderlich, um unsere Lebensmittelproduktion zu sichern? Welche Faktoren beeinflussen die Gesundheit und die Qualität des Bodens? Und wie können Landwirte ganz konkret diese Faktoren optimieren im Zuge dieser sich verändernden klimatischen Bedingungen?
Das ist eine ganz, ganz, ganz schwierige Frage und es gibt keine Generallösung, die für jede Kultur und jeden Standort und die Kombination daraus gültig wäre. Wir müssen letztendlich für verschiedene Kulturen und deren Standorte individuelle Lösungen finden und das macht es auch eben so schwierig. Beispielsweise der Weinbau im Steilhang braucht selbstverständlich eine völlig andere Lösung als der Maisanbau auf einem 10 Meter tiefgründigen Boden. Und das ist eben die große Herausforderung, die wir haben. Wir erkennen aber langsam, dass starke Intensivierung der agrarischen Systeme, der Bodennutzung von Nachteil sind. Um das mal auf ein einfaches Beispiel runterzubrechen. Wir erkennen jetzt mittlerweile, dass der Boden als System teilweise oft ungestört sein sollte, damit sich darin Bodenporen und Kapillaren bilden, damit eben auch das Wasser, wir nennen das Kapillarenlift, von unteren Wasserschichten, die im Boden liegen, hochsteigen kann. Wir wissen aber auch, dass der Boden teilweise ein sogenanntes Infiltrationsvermögen haben muss, das heißt, der Niederschlag, der fällt, muss einsickern können. Und wenn wir den Boden völlig ungestört haben, funktioniert beides. Jetzt gibt es aber Maßnahmen in der Landwirtschaft, die gemacht werden müssen, zum Beispiel Überfahrten für Pflanzenschutzmittel oder Düngeapplikationen oder Ernten, die verdichten oft diesen Boden. Das zerstört diese Integrität der Poren und der Wasserhaushalt ist gestört. Andererseits ist es auch so, dass man in bestimmten Situationen das auch bewusst macht, nämlich dann, wenn es sehr trocken wird und Wasser aus dem Boden in die Luft gehen würde, dann kann man den Boden aufbrechen und zerstört quasi auf die Art und Weise diese Poren und verhindert, dass Wasser in die Luft geht und somit verloren wäre.
Boden aufbrechen oder Boden gezielt verdichten in dem Fall, damit eben nicht so viel Wasser verdunstet?
Ja, man würde den Boden im Prinzip einmal aufbrechen, damit die Poren kaputt gehen und dann kann dieses Bodenwasser über die Poren nicht in die Atmosphäre verdunsten.
Okay.
Das wäre dann eine gezielte Maßnahme. Dabei störe ich aber auch schon die Integrität des Bodens und es führt zu Effekten, die ich dann aber auch aus anderen Perspektiven nicht haben will. Zum Beispiel das Lockern, das Aufheben, das Wenden des Bodens bringt Sauerstoff in den Boden rein. Das führt dazu, dass mitunter Humus abgebaut wird und so etwas wie Nitrat freigesetzt wird. Und das kann dann unter Umständen in unsere Trinkgewässer gelangen und den chemischen Zustand der Gewässer verschlechtern. Also es ist ein Riesenspannungsfeld. Jede Aktion hat auch eine Konsequenz, die eventuell nicht gewünscht ist.
Ja, und dazu kommen natürlich auch noch, Sie haben das Thema angesprochen, intensive Nutzung der Böden, der Ländereien. des zur Verfügung stehenden Platzes, der nun mal auch nicht unendlich ist, gibt es natürlich immer wieder auch Konflikte zwischen nachhaltigen Ansätzen für eine Landwirtschaft und aber natürlich auch wirtschaftlichem Druck, also um möglichst große Erträge zumindest mal kurz- und mittelfristig zu erzielen, greifen ja zum Beispiel viele Landwirtinnen und Landwirte dann auch auf Pflanzenschutzmittel zurück, auf vielleicht auch Pestizide, spielen ja in der modernen Landwirtschaft nun mal eine große Rolle. Und ich kann mir vorstellen, neben dem Umgang mit Faktoren wie Wasser und Niederschlag sind natürlich auch diese Hinzugaben von bestimmten chemischen Mitteln ein wichtiger Faktor, der die Böden ja auch nicht unbeeinflusst lässt.
Ja, das stimmt. Wir haben im Prinzip dort zwei Klassen von Produktionsmitteln, einmal die Pflanzenschutzmittel und dann auch die Dünger. Aber wir müssen auch ganz ehrlich damit umgehen, dass es ohne diese beiden Faktoren oft nicht funktioniert. Denn wir müssen hier auch für eine Nahrungsmittelsicherheit sorgen. Das heißt, wir müssen die Erträge schon stabil halten. Mhm. Nichtsdestotrotz ist das ganze System in einem großen Wandel. Die Pflanzenschutzmittel, die neu zugelassen werden und auch die Düngemittelhandhabung wird immer mehr auf eine Umweltverträglichkeit angepasst. Aber dennoch müssen wir uns die Frage stellen, ob es nicht noch besser geht, ob wir agrarische Produktionssysteme anders denken müssen. Und da ist eben ein Ansatz, dass wir uns wieder anschauen, was macht denn die Natur, was machen denn Ökosysteme und können wir aus diesen Ökosystemen agrarische Ökosysteme machen?
In dem Zusammenhang ist mir der Begriff Agroforstsysteme untergekommen. Wahrscheinlich denken Sie gerade auch in diese Richtung?
Das ist ein Beispiel. Hier kombiniert man im Prinzip die Nutzung des Bodens mit Pflanzen, die unterschiedliche Ressourcen in Anspruch nehmen. Bei einem Agroforstsystem denkt man dann immer gleich zum Beispiel an natürlich einen Baum, der in den oberen Schichten wächst, aber auch tiefer in den Boden wurzelt, das heißt an Wasser und Nährstoffe gelangt, die vielleicht ein Getreide, was darin wächst, oder eine Rebe so nicht braucht. Hier kann es vorkommen, dass es zu sehr nützlichen Interaktionen kommt, Beispiel der Baum sorgt für eine Beschattung. Mhm. Die Pflanze unten drunter, der Weizen oder die Rebe, ist nicht der Hitze und dem Sonnenlicht in dem Maße ausgesetzt. Das wäre ein Beispiel. Das andere Beispiel ist, dass vielleicht der Baum tiefere Wasserschichten hoch befördern kann und dass die Rebe davon nutzt, einen Nutzen hat. Natürlich kommt es aber auch zu Nährstoff- und Lichtkonkurrenzen. Und das sind ja alles Systeme, die es früher schon gab, die unsere Vorfahren genutzt haben, die auch in anderen Regionen der Welt funktionieren. Wir müssen uns aber hier auch die Frage stellen, können wir die Intensität der Nahrungsmittelproduktion damit aufrechterhalten? Denn wenn wir nicht für genügend Nahrungsmittel sorgen, führt das dann auch zu sozioökonomischen Problemen, das ist völlig klar.
Ja, diese Verantwortung dürfen wir nie aus dem Blick verlieren, wenn wir diese Themen diskutieren. Also es ist ein komplexes Thema, viele Aspekte sind zu berücksichtigen. Nahrungsmittelsicherheit ist natürlich ein ganz wichtiges, wenn wir über Landwirtschaft sprechen und über Böden. Darüber hinaus geht es ja aber auch gar nicht nur darum, in Anführungszeichen, unsere Nutzpflanzen zu schützen, sondern eben tatsächlich auch die Böden selbst. Denn die Böden sind ja nach Ozean unsere größten, die größten Kohlenstoffspeicher. Soweit ich gelesen habe hier in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, sind mehr als 2 Milliarden Tonnen Kohlenstoff in den landwirtschaftlichen Böden Deutschlands gespeichert. Ist natürlich immer schwer, diese Mengenangaben einzuschätzen, aber es klingt für mich erstmal sehr viel. Das heißt also, es lohnt sich auch unter klimatischen Gesichtspunkten, Böden zu schützen, da sie eben für die Speicherung und den Entzug von Kohlenstoff aus der Atmosphäre unabdingbar sind. Würden Sie das, also ist jetzt erstmal ein Statement, würden Sie das unterschreiben? Habe ich das ungefähr richtig eingeordnet?
Das kann man so sagen. Bei uns in Europa, Nordeuropa, ist mehr Kohlenstoff im Boden als in den lebenden und toten Wäldern, also im lebenden Holz und im toten Holz zusammen. Das ist also ein Riesenpool. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, durch die landwirtschaftliche Aktivität ist der auch angestiegen, durch auch die Anreicherung von Humus in den Böden und durch die Intensivierung, die es jetzt eben in den letzten 70 Jahren gibt, kommt es wieder zu einem Abbau. Es ist zu einem Abbau gekommen. Das liegt eben daran, dass Boden oft gewendet wird, dass eingegriffen wird. Und immer dann, wenn Sauerstoff in den Boden eingebracht wird, in die oberen 30, 40 Zentimeter, wo dieser Humus ist, wird dieser dann wieder abgebaut und CO2 ginge in die Atmosphäre über.
Hm.
Das heißt, der Boden ist eine Senke für Kohlenstoff. Und es gibt verschiedene Überlegungen und Initiativen, hier einen Humus in den Oberboden, einen Humus zu schaffen, der sehr schlecht abbaubar ist. Und dadurch hätten wir eine Senke geschaffen für Humus. Da gibt es sehr, sehr viele Überlegungen, wie man das machen kann.
Ja, okay. Ich verstehe, also Böden sind eine Senke für Kohlenstoff, speichern Kohlenstoff. Man muss natürlich wahrscheinlich auch dazu sagen, es ist jetzt nicht so, dass landwirtschaftliche Böden generell mehr CO2 speichern als zum Beispiel, naja, Wald oder dergleichen. Also ist jetzt sicherlich unter Klima- und CO2-Gesichtspunkten kein Aufruf, Wald zu ersetzen durch landwirtschaftliche Gebiete. Aber Fakt ist eben auch, dass die landwirtschaftlichen Flächen, die wir zur Verfügung haben, eben je nachdem, wie wir sie behandeln, mit ihnen umgehen, mehr oder weniger Kohlenstoff speichern können. Und dass natürlich auch Böden, die keine Wälder mehr haben zum Beispiel, nicht mehr von Wald bedeckt sind, wie Sie es ja gerade auch ausgeführt haben, durch den Abbau von Humus zum Beispiel zu einer Quelle für Emissionen werden können. Das Gleiche gilt ja auch, wenn wir, naja, ganz allgemein, wie ich gerade schon skizziert habe, Grünland in Ackerland umwandeln, wenn wir vielleicht auch entwässerte Moorböden dann landwirtschaftlich nutzen, damit auch eine Torfzersetzung einhergeht. Oder eben, ja, wie Sie es ausgeführt haben, wenn Humus abgebaut wird. Und soweit ich weiß, wurde ja das Klimaschutzgesetz unter anderem verabschiedet, um solche Emissionen auch einzusparen. Und das Klimaschutzgesetz hat ja ganz konkret zum Ziel, bis 2030 die jährlichen Treibhausgasemissionen in der Landwirtschaft um einen Wert von 56 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten zu begrenzen. Also 26 Millionen Tonnen, ich sag's nochmal. Denken Sie, wenn Sie sich, also die Böden sind natürlich ein ganz wichtiger Teilbereich der Landwirtschaft, denken Sie, dass dieses Vorhaben realistischerweise umsetzbar ist?
Also wir müssen versuchen, das umzusetzen, denn die Landwirtschaft ist ja Täter und Opfer zugleich.
Mhm.
Gerade die Landwirtschaft und die Düngung sorgen dafür, dass unglaublich viel Ammoniakgase in die Atmosphäre entweichen, aber auch Stickstoffdüngung in Kombination mit suboptimaler Bodenbearbeitung führen dazu, dass Lachgas in die Atmosphäre entweicht. Ammoniak und Lachgas sind stark klimawirksame Gase und sorgen dafür, dass es letztendlich wärmer wird, oft zu heiß, dass die Niederschläge nicht mehr dann fallen, wenn sie fallen sollen. Und das bringt dann die Landwirtschaft wieder in die Opferrolle. Das heißt, die Pflanzenproduktion leidet stark darunter. Und diese intensiven agrarischen Produktionssysteme haben eben dazu geführt, haben einen Anteil am Klimawandel und führen in der Konsequenz also dazu, dass die Pflanzenproduktion vor große Probleme gestellt wird. Wenn wir jetzt also probieren, klimaschädliche Gase nicht mehr zu emittieren oder aus der Atmosphäre zu kriegen, haben wir davon einen großen Nutzen.
Sie haben gerade diese Klimagase angesprochen, also zum Beispiel Lachgas und Ammoniak. Was können wir denn unternehmen, um zu verhindern, dass solche Gase vermehrt in die Atmosphäre entlassen werden durch landwirtschaftliche Aktivitäten?
Ja, wir probieren also hier bei uns im Rheingau zum Beispiel die Winzer dahingehend mit ihrer Düngung zu beraten, dass nur solche Mengen an Stickstoff gedüngt werden zu den richtigen Zeitpunkten, sodass die Pflanze idealerweise den gesamten Stickstoff aufnimmt, aus dem Boden wieder rausnimmt, der zugeführt wurde. Und auf diese Weise würde im Prinzip sehr, sehr wenig von dem Stickstoff umgewandelt werden in Ammoniak oder Lachgas.
Mhm.
Wir machen hier eine ganzheitliche Beratung im Rheingau. Wir beraten auch bezüglich der Bodenbearbeitung, also nicht nur der Aufwandsmenge des Düngers, sondern wie müssen die Böden auch behandelt werden. Und diese Arbeit hat auch mein Vorgänger Professor Ottmar Löhnertz hier initiiert und über 10 Jahre mit den Mitarbeitern hier sehr, sehr erfolgreich geführt. Ich habe das jetzt übernommen und wir können also sehen, dass wir hier sehr, sehr erfolgreich sind. Die Winzer im Rheingau machen einen exzellenten Job, haben also das geschafft, diese Problematik hier sehr stark zu verbessern.
Auf welche Art und Weise, mit welcher beispielhaften Forschung versuchen Sie ganz konkret, die Winzer bei dieser Arbeit, bei dieser Umjustierung zu unterstützen?
Ja, wir wissen eben ganz genau am Beispiel der Rebe, wie viel Stickstoff sie wann braucht. Mhm. Die Praxis hat das bisher so noch nicht umgesetzt. Das liegt auch an uns. Wir müssen das besser kommunizieren. Mhm. Und wir bemühen uns also, sämtliche Betriebe hier in unserer Region in die Beratung zu akquirieren. Also wir betreiben hier Akquise. Ja. Und nehmen dann Bodenproben, schauen uns die Stickstoffgehalte im Boden an, bewerten die Pflanzen, die Reben also und geben dann eine ganzheitliche Beratung, wie viel Dünger zu welchem Zeitpunkt gegeben werden muss und beraten auch, wie der in den Boden eingearbeitet werden muss. Das Gleiche machen wir dann mit Dresdner Kompost und so weiter. Und das führte zu sehr, sehr großen Erfolgen. Ist also ein klassisches Beispiel, wie wir die Grundlagenforschung in der Praxis umsetzen und das zu echten Effekten führt hinsichtlich der erstens Entlastung der Umwelt und zweitens führt das auch oft zu Einsparnissen bei den Winzern, weil die eben oftmals Düngemittel falsch eingesetzt haben und das dann natürlich nicht zu dem Ergebnis führt.
Mhm. Ja, spannend. Stichwort ganzheitliche Beratung haben Sie gerade angesprochen. Ganzheitlich ist ja ein ganz guter Begriff, denn Sie beschäftigen sich selbst auch relativ ganzheitlich mit diesen Themen. Wir haben ja schon jetzt über die Anpassungen der Landwirtschaft an den Klimawandel gesprochen, damit Böden und Pflanzen mehr Kohlenstoff speichern und auch, naja, entziehen können der Luft. Es gibt aber auch ja ganz andere Ansätze, wie die zukünftige Landwirtschaft aussehen könnte. Und zwar um umweltschonende und eine ertragreiche Landwirtschaft weiterhin zu gewährleisten, müssen ja wahrscheinlich voraussichtlich, soweit ich das mitbekommen habe und einschätzen kann, Kulturlandschaften und städtische Freiräume zukunftsfähig gestaltet werden und eben auch weiterentwickelt werden. Das ist relativ vage formuliert, aber ich weiß, dass Sie genau dazu, zu diesem Themenkomplex, an dem Projekt CUBES geforscht haben, vielleicht auch immer noch forschen. Erzählen Sie uns doch mal von diesem Projekt. Worum geht es dabei? Was ist das Ziel dieser Forschung?
Ja, das ist ein recht spannendes Projekt unter Federführung von dem Berliner Agrarwissenschaftler Christian Ulrichs. Und was wir hier im Prinzip machen wollen, ist die Produktion von Fischfilet, Gemüsepflanzen oder auch Erdbeeren zum Beispiel mit der Produktion von Insekten zu koppeln, sodass wir Ressourcen, die zum Beispiel vom Fisch nicht benötigt werden, der Produktion der Pflanze zuführen. Es geht also hier darum, absolut ressourceneffiziente Systeme zu etablieren, die unheimlich effektiv in Bezug auf eine Einheit Wasser oder eine Einheit Nährstoff sind oder auch eine Einheit Energie. Und was wir hier machen, ist nichts anderes, als natürliche Ökosysteme zu kopieren und in einen agrarischen Kontext zu bringen, mit dem großen Unterschied, dass wir hier bodenlos arbeiten. Wir wollen also diese Produktionseinheiten für Fisch, Pflanze und Insekt in bauliche Einheiten bringen, das könnte ein Standard-Schiffscontainer sein. Mhm. Und das hat eben den großen Vorteil, dass diese Einheiten stapelbar sind, dass wir also eine hohe Flächeneffizienz erreichen, dass wir die Grundfläche also, fiktiv könnten wir hier in ein ganzes Hochhaus gehen, extrem effizient benutzen.
Und das eben unter der Prämisse oder aufgrund der Tatsache, dass landwirtschaftliche Flächen eben begrenzt sind. So habe ich das verstanden. Und dass wir eben neue Ideen brauchen, wie wir unsere Produktion trotzdem sichern können und damit eben die Nahrungsmittelsicherheit auch in der Zukunft gewährleisten können.
Exakt. Wir werden immer mehr Menschen auf der Welt. Das heißt, die Einheit Ackerland pro Mensch wird immer kleiner. Mhm. Dazu kommt noch, die Menschen müssen irgendwo leben. Das heißt, Ackerland wird auch versiegelt für Wohnbau. Das heißt, je mehr Menschen wir haben, umso weniger Ackerland haben wir zur Verfügung, um die Menschen zu ernähren. Das heißt, wir müssen pro Produktionseinheit Ackerland effizienter werden. Wir müssen also die Produktion intensivieren, ohne dabei die Umwelt zu schädigen. Und das ist ein ganz großes Problem, wie man das hinkriegen soll.
Genau, weil momentan wird das ja oft neben einer Intensivierung der bestehenden Flächen dadurch erreicht, dass die Flächen eben vergrößert werden. Und da eben städtische Flächen auch wachsen, bleibt dann für die Vergrößerung der landwirtschaftlichen Flächen eben nur noch oftmals übrig, eben vorherige Naturflächen zu erschließen und umzuwandeln. Und das kann ja für die Zukunft auch nicht weiterhin der Weg der Wahl sein.
Genau. Die Flächen, die übrig bleiben, sind oft sehr, sehr wichtig für die Umwelt. Mhm. Ein Beispiel, wenn ich ein Moor trockenlege, wird extrem viel CO2 emittiert. Wertvolle Arten sterben. Wo kann ich hier noch hin expandieren? Das sind im Prinzip oft ökologisch sehr, sehr, sehr wertvolle Bereiche. Magerwiesen, Forst und so weiter. Das ist also keine Option, denn wir verstehen jetzt mittlerweile, dass wir von funktionierenden Ökosystemen extrem abhängig sind. Es gibt sogenannte Ökosystemdienstleistungen. Das sind also sozusagen Dienstleistungen, die die Natur kostenlos für uns übernimmt. Zum Beispiel das Bestäuben der Bäume und der Früchte durch Wildbienen zum Beispiel. Mhm. Es gibt Regionen in der Welt, wo die Systeme schon so kollabiert sind, dass es nicht mehr genug Pollinatoren gibt, also Insekten, die das für uns kostenlos machen. Die Alternativen dazu sind sehr, sehr kostenintensiv und mühsam. Und deswegen haben wir im Prinzip keine Wahl, als auf der bestehenden Fläche mehr zu produzieren, aber das eben umweltfreundlich. Und ein Lösungsansatz ist eben dieses Cube-System, wo wir Fisch in der Aquakultur produzieren. Und diese Brauchwasser in der Aquakultur, wenn der Fisch also entnommen ist, enthält oft noch Nährstoffe. Und diese Nährstoffe nutzen wir, um Pflanzen damit anzuziehen. Und die Pflanzenreste, die nicht für die Nahrungsmittelproduktion entnommen werden, genauso wie die Fischreste, die nicht entnommen werden, die führen wir dann Insekten zu. Hier der Larve der schwarzen Soldatenfliege. Die kann sich davon teilweise ernähren, wird noch zugefüttert. Und auf diese Weise produzieren wir dann ein proteinreiches Fischfutter, das dann wieder den Fischen zugeführt werden kann. Und so haben wir im Prinzip einen Kreislaufschluss erzielt und wollen die Ressource Stickstoff oder die Ressource Phosphor oder die Ressource Wasser so lange zirkulieren, bis sie als Nahrungsmittel entnommen wird und würden quasi so eine unerreichte Effizienz hinsichtlich der Nährstoffnutzungseffizienzen erreichen. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel das Wasser. Pflanzen transpirieren sehr viel Wasser. Das Wasser können wir kondensieren und als Frischwasser dann wieder den Einheiten zur Fischproduktion zufügen. Mhm. Das Gleiche machen wir mit Energie oder auch mit Ammoniak, was die Insekten emittieren. Auch das kann man wieder auswaschen und dann der Pflanze geben. Und so probieren wir eben die Natur nachzumachen und das Ganze eben dann in einer Art und Weise, die in einem Container ist, also portabel, die also überall aufgestellt werden kann und dann digitalisiert gesteuert werden kann. Und da sind wir mittendrin in dem Projekt und werden wir sehen, wie wir das hinkriegen, ob das letztendlich marktfähig wird oder nicht.
Das ist natürlich eine spannende Frage. Was heißt mittendrin? Also schon über die Konzeptionsphase hinaus? Gibt es schon erste Prototypen, die betrieben werden?
Ja, der Bau des Prototyps ist fast beendet. Aha. Der wird stehen an der Humboldt-Universität Berlin, dort, wo auch die meisten Akteure des Konsortiums tätig sind.
Ja.
Wir im Konsortium waren aber während der Bauphase fleißig und haben im Prinzip die Systeme im kleineren Maßstab nachgebaut und haben schon sehr, sehr viel Testläufe durchgeführt. Und das hat uns auch einen großen Erkenntnisgewinn gebracht, der jetzt hier Gewinn bringt in das System, was jetzt fast vor der Fertigstellung ist, eingebracht werden kann.
Das ist bestimmt für Sie eine wahnsinnig spannende und auch bereichernde Arbeit, gewissermaßen die streng wissenschaftliche Arbeit zu verbinden mit tatsächlich einem praktischen Projekt, das ganz konkret das Ziel hat, echte praktische Probleme in der Welt direkt zu lösen. Also fast, eine innovative Startup-Gründung.
Ja, das ist eben der Reiz an Agrarwissenschaften. Wir müssen beides machen. Wir müssen neue Erkenntnisse gewinnen und dann sind wir aber auch bemüht, die schnell in Lösungsumsätze umzuformen. Das unterscheidet uns auch ein Stück weit von jetzt einer etwas grundlagenorientierter Biologie zum Beispiel.
Mhm.
Und so sind wir eben bemüht, uns mit wissenschaftlichen Akteuren genauso auseinanderzusetzen wie mit Berufsständlern und auch den Konsumenten.
Stichwort Reiz der Agrarwissenschaften haben Sie gerade gebracht. Wie ist es denn bei Ihnen gekommen, bei Ihnen persönlich, dass Sie begonnen haben, sich für diese Themen Bodenkunde, Pflanzenernährung und dergleichen zu interessieren? Wie ist Ihr Interesse dafür geweckt worden?
Das ist ein Stück weit Serendipität gewesen, also Zufall. Mhm. Nichtsdestotrotz habe ich schon immer eine sehr, sehr große Affinität zu Pflanzen gehabt. Und so kam es, dass ich mich mit Pflanzen beschäftigen wollte, aber gleichzeitig wollte ich das auch mit Nahrungsmittelproduktion verbinden und dann liegt ein Agrarstudium im Prinzip sehr nahe. Ich kann das auch jedem empfehlen, das ist nicht alle Studiengänge führen zu einem konkreten Berufsbild, bei dem es auch eine Industrie gibt, die ausreichend Leute beschäftigt und bei den Agrarwissenschaften ist das eben so. Man findet Arbeitgeber natürlich im Primärbereich der Produktion, aber auch in Behörden und Ministerien und aber auch in der Düngemittelindustrie, Pflanzenschutzindustrie. Es ist also ein Riesenberufsfeld hinter dem Studiengang und mir ist von keinem Absolventen bekannt, der lange Arbeit suchen muss.
Das ist natürlich motivierend zu hören. Sehr schön, ja. Was würden Sie sagen, wie sind die Agrarwissenschaften an der Hochschule Geisenheim aufgestellt?
In Geisenheim beschäftigen wir uns mit den Sonderkulturen. Mhm. Ich würde sagen, wir sind weltweit unter den Top 3 Zentren für Sonderkultur. Für die Rebe sind wir Nummer 1 weltweit. Wir sind hier exzellent ausgestattet. Wir haben große Unterstützung von politischen Entscheidern. Wir sind in der Region sehr eng verwurzelt. Wir haben große Unterstützung der Bevölkerung. Wir haben hier viele Projekte. Also man hat hier alles, um arbeitsfähig und leistungsfähig zu sein an diesem Standort.
Das klingt sehr gut. Und ich muss sagen, also schon als Sie vorhin im ersten Teil unseres Gesprächs Böden beschrieben haben und Sie hatten so skizziert, stellen wir uns mal vor, irgendwo im Garten, im heimischen Garten, stoßen wir jetzt mal mit dem Spaten in ein Stück Boden und bringen die Erde hervor und betrachten sie dann, haben Sie beschrieben, naja, 25% Sauerstoff, 25% Wasser und ansonsten ganz viele organische Bestandteile. Es ist schon faszinierend, darüber nachzudenken, muss ich sagen, denn klar, biologische Vielfalt über der Erde ist relativ leicht, sich dafür zu begeistern und zu sehen, die Bäume, die Pflanzen, die Farne, was auch immer da so wuchert und wächst, zum Beispiel, nicht nur, aber zum Beispiel in gesunden Wäldern. Erde ist deutlich und Böden deutlich weniger offensichtlich interessant, weil diese Vielfalt sich dem flüchtigen Blick natürlich leicht entzieht. Aber wenn man mit mehr Wissen, mehr Geduld und einem genaueren Blick die Zusammensetzung von Böden, die Funktionsweise, die Frage, was ist ein gesunder Boden, warum ist dieser Boden nicht gesund, wie können wir ihn gesund lassen, mit diesen Fragestellungen und diesem Wissen, diesem Sachverstand auf Böden blickt, kann ich mir schon vorstellen, dass sich daraus auch eine große Faszination ergibt.
So ist das. In einem Kubikmeter Boden ist eine Artenvielfalt, man kann sich die Zahlen nicht vorstellen, etliche Milliarden an Bakterien und Pilzen. Die meisten davon kennen wir nicht mal mehr. Und man kann es auch so sagen, die Bodenkunde und die Pflanzenernährung, das sind die wichtigsten wissenschaftlichen Disziplinen auf der ganzen Welt. Denn wie sähe die Welt ohne Boden aus? Stellen Sie sich mal eine Welt ohne Boden vor.
Ja.
Das wäre blanker Fels oder eben der Ozean.
Hm.
Es würde also keinerlei Grundlage für höheres Leben, höheres terrestrisches Leben geben, wie wir das kennen. Wir brauchen also den Boden. Der Boden hat nicht nur die Funktion, Pflanzen Wurzelraum zu geben, dass sie sich festhalten können, sondern er liefert die Nährstoffe und das Wasser letztendlich für die Pflanzen. Das heißt, wir hätten keine Nahrungsmittel ohne unsere Nutzpflanzen. Die Nutzpflanzen sind also in der Lage, Stickstoff oder Phosphor aus dem Boden zu nehmen und in eine Form umzuwandeln, die jetzt auch der Mensch oder das Nutzvieh aufnehmen kann. Und diese Transformationsfunktion, diese Aufnahmefunktion, das machen nur die Pflanzen. Die Pflanzen sind also quasi die Bergwerksarbeiter, die für uns die Nährstoffe aus dem Boden holen und aus dem Stickstoff eine Aminosäure machen, von der ich mich ernähren kann. Ich als Mensch oder das Rindvieh kann jetzt nicht hergehen und ein bisschen Boden essen, um die Nährstoffe rauszukriegen. Und deswegen sind Bodenkunde und daraus die Pflanzenernährung Grundlage für jedes Leben auf der Welt.
Und da nun die Böden so wahnsinnig wichtig sind für uns alle, wie Sie es ja gerade beschrieben haben, die Frage, wir haben ja über einige Herausforderungen nun gesprochen, aber wie besorgt sind Sie, was unsere Böden anbetrifft? Ich erinnere mich an viele Schlagzeilen, die ich in den letzten Jahren gelesen habe, darüber, dass uns weltweit immer mehr Böden abhanden kommen. Und zwar nicht nur in Anführungszeichen aufgrund der einen oder anderen Dürre oder weil vielleicht ein bisschen was versalzt oder ein bisschen zu intensiv bewirtschaftet wird, sondern weil riesige Flächen an Böden versanden, versalzen und tatsächlich mehr oder weniger verloren gehen jedes Jahr.
Ja, das ist ein Riesenproblem, wenn ein Boden einmal versalzt ist, dann kann man den nur sehr, sehr mühsam dekontaminieren. Das Gleiche ist Versiegelung, das hatten Sie jetzt noch nicht erwähnt. Städte breiten sich immer weiter aus. Und auch Dinge, die wir hier immer konkret sehen, sind Erosionen über Wasser und Wind. Und dann wird im Prinzip der Oberboden, also da, wo unsere Nährstoffe drin ist, wo der Humus drin ist, der weht weg oder schwimmt weg. Und das ist doch ein großes Problem, was wir angehen müssen. Und wir kennen da schon ein Bündel an Maßnahmen, das umgesetzt werden könnte, um den Boden zu schonen. Aber Fakt ist, wir müssen hier aktiv werden. Ein Weiter-so wird nicht funktionieren im Kontext der immer weiter steigenden Weltbevölkerung und des Klimawandels. Das heißt, man muss hier schon aktiv werden, aber es ist auch erkennbar seitens der Fördergeber auf EU- und Bundesebene, es sind hier sehr, sehr viele Programme auf europäischer Ebene, die Forschung zur Erhaltung und Verbesserung der Böden fördern. Mhm. Also das Problem ist politisch schon erkannt. Und wir müssen hier aber auch als Verbraucher willig sein, höhere Preise für Lebensmittel zu zahlen, damit wir bodenschonender produzieren können. Und was wir auf keinen Fall machen dürfen, ist den Berufsstand des Landwirtes, Gartenbauer oder Weinbauer hier die Schuld zu geben, denn im Endeffekt sind es meines Erachtens nach die Produzenten, die Preise wünschen, die oft nicht mit einer umweltverträglichen Produktion einhergehen können.
Die Produzenten oder die Konsumenten? Die Konsumenten, die die Preise wünschen, meinen Sie? Okay,
die,
genau.
Mhm. Ja, ja. Die Konsumenten wünschen Preise, mit denen man oft nicht nachhaltig bodenschonend produzieren kann. Und was soll der Berufsstand sonst machen? Also das ist ein großes Problem und da müssen wir uns an die eigene Nase fassen.
An die eigene Nase fassen und aber natürlich auch Maßnahmen entwickeln, wie die Landwirte, Landwirtinnen und so weiter und so fort unterstützt werden können, eben auch gegenzusteuern. Und genau über einige dieser Maßnahmen und Stellschrauben haben wir ja gesprochen. Und dafür bis hierhin schon mal ganz herzlichen Dank. Ich würde jetzt gern zum Abschluss noch zu unserer Rubrik der Halbsätze kommen. Damit beenden wir immer unsere Folgen. Ganz harmlose Halbsätze. Ich würde Ihnen ein paar Impulse geben und wir schauen mal, ob Ihnen dazu jeweils was in den Sinn kommt. Wenn ja, was? Wir probieren es mal, würde ich sagen. An den Agrarwissenschaften begeistert mich bis heute, nach all den Jahren der Auseinandersetzung,
die Komplexität. Man kann sich also nicht mit Boden beschäftigen, ohne sich mit Pflanzen zu beschäftigen und im weiteren Sinne auch mit dem Konsumenten. Es ist also interdisziplinär.
Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich,
Wie schnell man mit Pflanzen Experimente machen kann, die zu recht guten Ergebnissen führen, im Vergleich zum Beispiel zu an Experimenten mit Säugern zum Beispiel.
Gab es da ein Experiment, das Ihnen diesbezüglich die Augen geöffnet hat?
Ja, also wir haben Verfahren entwickelt, wo wir Reaktionen der Pflanzen in Echtzeit auf Video sehen können und zu erleben, wie die Pflanze auf unsere Behandlung reagiert. Das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll. Das macht richtig Spaß dann auch.
Was ist das zum Beispiel für eine Reaktion, was ich mir das vorstellen kann?
Ja, wir arbeiten mit mikroskopischen Verfahren, um gewisse Ionendynamiken in der Pflanze visuell, also sichtbar zu machen, auf bildgebende Art und Weise. und ein Stresssignal in der Pflanze auf einmal sehen zu können, was natürlich immer im Verborgenen, im Molekularen stattfindet, das ist schon etwas, das macht Spaß, da kann man schnell reagieren und das Experiment in einer Art und Weise weitergestalten, dass man sehr, sehr effizient zu Ergebnissen kommt.
Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat,
zu lesen, Bücher zu lesen.
Haben Sie eine bestimmte Empfehlung? Oder ganz generell einfach
ja, Lehrbücher, lesen? Ja. Lehrbücher zu lesen, weil im Prinzip es sich eingeschlichen hat, dass man nur noch die PowerPoint-Folien liest und nicht mal quer liest. Und ich denke, das gehört zum Studium dazu, sich mal in die Bibliothek zu setzen und auch mal Lehrbücher zu lesen, die in der Regel einfach sehr, sehr gut geschrieben sind und auch oft besser sind als eine Vorlesung, kann man mir mal so sagen.
Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- oder auch Tätigkeitsfelder in der Bodenkunde und in der Pflanzenernährung in?
Ja, in der Intensivierung der Produktion, die aber gleichzeitig umweltentlastend ist. Das ist ein echter gordischer Knoten, den wir hier durchschlagen müssen.
Zum Beispiel engagieren Sie sich ja diesbezüglich mit dem besprochenen Projekt Cubes. Das könnte ja zumindest mal ein Schritt in diese Richtung sein.
Da sind wir sehr hoffnungsvoll, dass wir hier einen echten Beitrag leisten können mit den ganzen Kolleginnen und Kollegen, die dort mitarbeiten.
Ja, ich werde auf jeden Fall gern weiterverfolgen, wie sich dieses Projekt entwickelt und danke Ihnen jetzt erst einmal herzlich für das Gespräch und für diese Einblicke in Ihre Arbeit. Ganz herzlichen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Lorenz.
Dankeschön, machen Sie es gut. Tschüss.
Tschüss.
Hessen schafft Wissen, der Podcast.